Stammtisch.
Der Podcast vom RefLab und von Reformiert, wo man sich die Meinung kann sagen
und sie auch mal verändern.
RefLab.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Stammtisch. Mein Name ist Felix Reich, ich bin Redaktionsleiter bei Reformiert und neben mir sitzt der Luca Zakei vom RefLab.
Hallo Luca.
Und so, weil wir heute Jubel- und Jubiläums-Folge haben, sitzt vis-à-vis von mir der Michael Wilke. Er ist Geschäftsführer von der Evangelischen Gesellschaft. Herzlich willkommen, Michael.
Vielen Dank für die Einladung.
Geburtstag hast nicht du, sondern die Evangelische Gesellschaft. Die wird nämlich 175. Zum Einstieg vielleicht gerade die Frage, Michael, wer bist du und wer ist die Evangelische Gesellschaft?
Gut, wer bin ich? Ich bin 57, jetzt seit nicht mal einem Dreivierteljahr Geschäftsführer der Evangelischen Gesellschaft. Ich war vorher beim Kanton Basel-Stadt für Integration und Behindertenrechte zuständig, auch mal bei HEX. Auch mal Bürgermeister in Lörrach, komme aber eigentlich aus dem Naturschutzbereich. Also ganz andere Ausgangslage, aber ich fühle mich sehr wohl bei der Evangelischen Gesellschaft, die eben jetzt 175 Jahre alt wird und das ist schon was ganz Besonderes für uns.
Genau, ob man kann Naturschutz und Politik brauchen in deinem jetzigen Job, kommen wir dann vielleicht noch drauf. Aber eben, wer ist eigentlich die Evangelische Gesellschaft? Wir haben ja auch Reformiert darüber geschrieben. Ihr seht es dann in den Shownotes natürlich. Eure Früchte, eure Institutionen, die kennt man. Das ist zum Beispiel das Café Jukka, das ist die Stadtmission, die jetzt Solidara heisst und auf eigenen Beinen steht. An der Gründung vom Semi-Unterstrasse sind wir beteiligt gewesen. Also Zollikerberg geht auf das Spital Zollikerberg geht auf die Evangelische Gesellschaft zurück. Wahrscheinlich habe ich noch irgendetwas vergessen.
Ja, du hast schon etwas vergessen. Du hast mir etwas vorher erzählt gehabt. Du bist auch verbunden, oder? Oder
der Familie? Ja, natürlich ein alter Untersträßler und mein Grossvater ist, glaube ich, Stiftungsratspräsident gewesen mal und hat lange Zeit predigt in der St. Anna Kapelle, die es ja heute noch gibt. Und dort wird, glaube ich, immer noch predigt, oder? Für alle, die es nicht wissen, ja. Die St. Anna Kapelle, die ist mit Downtown, so links oder rechts von der Bahnhofstrasse, je nachdem, woher man das mal schaut. Sag doch vielleicht noch etwas zu der St. Anna Kapelle, gerade wenn mir der Luca schon Steilpass spielt.
Ja gut, die St. Anna-Kapelle gehört der Stiftung. Das ist tatsächlich ein Legat, was in der ursprünglichen Form von Mathilde Escher gemacht worden ist, die die erste St. Anna-Kapelle der Evangelischen Gesellschaft gestiftet hat und dort im hinteren Bereich ein Heim, ein Asyl für behinderte Mädchen gemacht hat, aus dem heraus ja dann die Mathilde Escher-Stiftung geworden ist, die es eben auch heute noch gibt. Die Kapelle kennt eigentlich niemand, obwohl sie wirklich sehr zentral gelegen ist, direkt hinter der Bahnhofstraße, gemeinsam damals gebaut worden. Also jetzt die neue, es ist die dritte tatsächlich. Man hat die Kapelle ursprünglich am St. Anna-Hof, wo jetzt der Coop drin ist, gebaut. Die musste dann weichen, ist dann gegenüber gebaut worden und ist dort gemeinsam tatsächlich mit der Freien Evangelischen Schule und mit dem CEFI gebaut worden. CEFI ist ja heute noch dort die Stiftung zum Glockenhaus mit dem Glockenhof und dem Restaurant. Und das bildet so diesen Komplex, eine sehr schöne Kapelle, jetzt 110 Jahre alt. Und es gibt dort immer noch eine aktive Gemeinde drin und wir machen sehr viele Veranstaltungen auch vor Ort.
Also könnte man sagen, dass dort eigentlich das zusammenkommt, wo die Evangelische Gesellschaft eigentlich immer das Anliegen ist, nämlich Diakonie, Verkündigung und was wäre das dritte, irgendwie Begegnung oder Bildung natürlich auch. Also St. Anna Forum ist ja etwas, wo durchaus ein Bildungsanliegen heute noch hat, oder mit diesen Veranstaltungen.
Gut, wir haben zwei Stiftungszwecke, Mission und Diakonie. Das ist auch so, ich sag mal, vom Verein ursprünglich war ja die Evangelische Gesellschaft ein Verein, ist vor 30 Jahren etwa in eine Stiftung überführt worden und die beiden Begriffe sind so mitgenommen worden. Und ich sag mal so, unter uns, als ich mich beworben habe, habe ich gesagt im Bewerbungsgespräch, mit Mission habe ich so mein Problem. Diakonie ist irgendwie, das ist klar, man geht zu den Leuten, man guckt, wo ist Not am Mann oder an der Frau und unterstützt und hilft. Aber Mission ist irgendwie ein sehr zweischneidiger Begriff für mich. Und auch, ich war auch mal im Pazifik einige Monate mit und habe dort tatsächlich amerikanische Missionare getroffen. Und das fand ich nicht so toll, was sie dort gemacht haben. Aber grundsätzlich, ich sag mal, das Thema Verkündigung wird in der St. Anna-Kapelle natürlich gelebt, gemacht und ist aber für mich eigentlich untrennbar mit dem Begriff der Diakonie, dass man eben tatsächlich nicht nur redet, sondern auch tut.
Ich würde gerne noch kurz dabei bleiben. Du hast 3/4 Jahr Zeit gehabt, um dich mit dem Missionsbegriff anzufreunden. Bist du da einen Weg gegangen oder bist du da immer noch im Stadium vom Bewerbungsgespräch, dass dich der Begriff irgendwie nicht so viel kannst anfangen damit?
Na gut, ich glaube, das Interessante insgesamt hier an der evangelischen Gesellschaft ist, wir beschäftigen uns immer wieder mit diesen Themen, weil in 175 Jahren hat man natürlich, ich sag mal, Mission ganz anders gelebt. Die Gesellschaft ist gegründet worden, weil man das Gefühl hatte, die Menschen entfernen sich massiv von Gott und man hat statt Missionare in die Haushalte geschickt, um zu missionieren. Und hat ja deswegen auch einen Verlag gegründet, um eben tatsächlich die Bibel wieder in die Gesellschaft hineinzubringen. Und das sieht ja heute irgendwie ganz anders aus. Und das Thema Mission, ich glaube, es beschäftigt uns alle. Also ich meine, ich finde da natürlich meinen Weg, aber für alle anderen ist es auch ein Thema. Also Mission ist ja, ich sag mal, wenn Muslime missionieren gehen in der Stadt, findet das keiner toll.
So. Ja, aber auch jetzt Problembeschreibung, wo du gesagt hast, die Leute wenden sich vom Glauben ab und so, das ist jetzt nicht so anders. Das ist heute wahrscheinlich noch extremer. Also wir leben in einer säkularisierten oder multireligiösen Land und vor allem in einer Stadt, wo eben auch die Konfessionen eine Minderheit sind unter anderen. Und wenn das ja im Stiftungszweck in steht, sind ihr ja irgendwie verpflichtet, dem auch nachzukommen. Also wie kann die evangelische Gesellschaft den Begriff mit Leben fühlen, auch wenn er ein schwieriger Begriff ist vielleicht?
Also ich finde, man muss tatsächlich erstmal Dinge tun. Also nur reden halte ich für, das hilft nicht. Also ich glaube, es ist wirklich wichtig zu schauen, wo kann man da, wo Not ist, dazu beitragen, diese Not zu lindern. Und das kann man, und davon bin ich tatsächlich überzeugt, besser, wenn man eine gute Wurzel in seinem Glauben hat. Das heißt, wenn man ein Fundament hat, wenn man weiß, ich bin auch nicht alleine unterwegs. Und aber nur predigen, glaube ich, funktioniert nicht. Also nur zu sagen, Gott wird uns helfen oder beschützt uns und begleitet uns. Ich glaube, es ist wichtig, die Dinge zu leben, die man auch predigt und dass das Ganze eine Einheit wird. Und das ist, glaube ich, so das Schwierige, weil entweder man predigt oder man tut, aber so diese Verbindung ist halt nicht so überall präsent.
Also können wir vielleicht sagen, dass das nicht und Mission ist, sondern dass Diakonie schon selber die Mission ist, also eine Mission haben, das ist ja die Doppeldeutigkeit, oder?
Also für mich ist tatsächlich Diakonie eine Mission. Und für mich ist tatsächlich in dem Begriff jetzt der Mission auch der Auftrag, mal zu gucken, ja, was hat denn zum Beispiel Glaube zu sagen oder das Christentum oder die Bibel zu aktuellen Problemen unserer Zeit? Mhm. Und da kommen wir vielleicht zu meinem Hintergrund als aus dem Bereich Natur- und Umweltschutz. Ich meine, wir haben ganz massive Probleme mit nicht nur der Ausbeutung von Menschen, sondern mit der Ausbeutung der natürlichen Ressourcen, der Schöpfung, der Welt. Und das ist nicht nur ein ökonomisches Thema oder ein politisches oder ein biologisches Thema, sondern das ist ja eine Frage, wie gehen wir eigentlich damit um, was uns anvertraut worden ist. Und da kommt man wieder ein Stück weit, ich sag mal, von einem anderen Blickwinkel, aber auf dieselben Themen zurück.
Und du hast ja vorhin immer noch kurz noch diskutiert, also zur Vorbereitung. Also wir haben gesagt, die evangelische Gesellschaft vom Kanton kennen so Ausnahmen nicht. Aber dafür all die Untermarken, die es hat. Und das wäre vielleicht noch spannend für die, die zuhören, zu hören, was gehört alles unter dieser Dachmarke. Und es ein bisschen visibler zu machen.
Gut, heute unter die Dachmarke haben wir ein einziges Zweigwerk. Das ist die Herberge zur Heimat. Ein alt Wohnheim, jetzt mitten im, also direkt neben Großmünster, für ungefähr 50 Männer, die alle irgendeine Art von Problem haben, psychische Suchterkrankungen, die irgendwo anders eben keine Heimat mehr haben, die dort in dieser Herberge zur Heimat leben können, unterstützt werden und irgendwo zur Ruhe kommen, sage ich mal. Es gibt mittlerweile eine Außenstelle, wo auch Frauen dabei sind. Die Villa Cäsar ist halt vor einem Jahr dazu gekommen. Das heißt, das ist ein Zweigwerk, was seit über 160 Jahren Teil der evangelischen Gesellschaft ist. Wir haben zwei Projekte. St. Anna Forum ist genannt worden, jetzt seit 5 Jahren mehr mit der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zu konkreten Themen und seit ungefähr einem Jahr den sozialen Waschsalon hier im Niederdorf, wo wir auch versuchen, ich sag mal, Diakonie zu leben und zu zeigen, was das bedeutet, die Möglichkeit zu geben, dass alle Menschen ihre mit sauberer Wäsche rumlaufen können und jetzt seit einem Dreivierteljahr auch eine Dusche, eine Duschmöglichkeit haben, Gesprächsmöglichkeit haben, Computer nutzen können oder einfach zur Ruhe kommen können. Das ist so, ich sag mal, das Kernthema aktuell. Malaika Flüchtlingstheater und Catering ist auch ein zu unserer Themen. Aber in der Vergangenheit gab es, ich sag mal, alle evangelischen Schulen sind so aus dem Umfeld der evangelischen Gesellschaft gegründet worden. Der Theologische Verlag, der Dargebotene Hand, Spital Zolliker Berg, Neumünster, Altenwohnen, Hottingen heißt das, glaube ich, was auch da Teil davon ist. Alt Solidara ist genannt worden, die Stadtmission feiert jetzt auch 160 Jahre mit Café Jucca, Isla Victoria. Tatsächlich auch ein Projekt, die Isla Victoria, das darauf zurückgeht, auf das Heim für gefallene Mädchen, was damals auch von der Mathilde Escher auf den Weg gebracht worden ist.
Okay, wenn ich es richtig verstehe, die haben sich verselbstständigt oder immer, sie entweder Stiftungen geworden oder Vereine. Das heisst, also, man kann jetzt wirklich aus wirtschaftlicher Sicht sagen, ihr seid die richtigen Business Angels gewesen, 175 Jahre lang. Das heisst, eine Idee genommen, die entwickelt und wenn sie dann selber auf den eigenen Beinen können stehen, auch können weitergeben, in dem Sinn, oder?
Und ist denn das eigentlich, sind ihr zu dem Glück gezwungen worden? Also, ist es so gewesen, dass die Zweigstellen irgendwann gefunden haben, ja, wir wollen ausziehen, wir wollen Leistungsaufträge von der Stadt, wir wollen so ein bisschen von der evangelischen Gesellschaft weg. Oder ist das eine bewusste Strategie, dass man sagt, wir sind agil, wir sind innovativ, wir machen so Start-ups quasi. Und statt dass wir es teuer verkaufen, wie die Wirtschaft, lassen wir es halt auf eigenen Beinen laufen und bleiben selber aber relativ klein und agil. Also ist das eine bewusste Strategie oder ist es einfach so gekommen?
Das ist tatsächlich eine bewusste Strategie, die nirgendwo so niedergeschrieben ist, aber das ist tatsächlich Teil der DNA der evangelischen Gesellschaft, dass man gesagt hat, ja, wenn die Werke selbstständig sein können, dann sollen sie das auch sein. Und ich sage mal, im Gegenzug heißt das natürlich für die evangelische Gesellschaft, es werden Ressourcen frei. Das heißt, als die Stadtmission gegangen ist, selbstständig geworden ist, hat das für die Stadtmission neue Themen gebracht, also nicht nur neuen Namen, sondern auch eine breitere Abstützung, eben nicht nur aus dem evangelischen Bereich, sondern eben katholische Kirche, christkatholische Kirche, jetzt jüdische Vertreter, die dort aktiv sein können. Das heißt, es bringt, ich sag mal, dem, der geht was, aber bei der evangelischen Gesellschaft hat es natürlich Ressourcen frei gemacht. personelle Ressourcen, aber auch finanzielle Ressourcen. Das heißt, man hat sich geeinigt mit einer degressiven Unterstützung. Jedes Jahr wurde das dann ein bisschen weniger. Dies Jahr das erste Mal komplett unabhängig. Das heißt, Ende 21 war die letzte Unterstützung für die Stadtmission oder Solidara. Und mit dem Geld, was frei geworden ist, konnten wir zum Beispiel den Waschsalon aufbauen.
Mhm. Wie viele Personen arbeiten bei der Evangelischen Gesellschaft? Ungefähr, also.
Ja, das ändert sich immer so ein bisschen. Wir sind aktuell 7 Personen, die wirklich so Kernteam inklusive 2 Hauswarte und 2 Verwaltungspersonen, 2 im St. Anna Forum und 2 im Waschsalon. Also waren jetzt 8, aber so ungefähr in dem Bereich. Und ich glaube, es sind 35 bei der Herberge zur Heimat, die aber jetzt schon eine große Selbstständigkeit hat. Also immer noch abhängig ist, aber eine eigene Leitung hat, eigenes Personaladministration und alles macht.
Also ich stelle mir das auch schwierig vor, wenn es so viele Projekte gibt, mit unterschiedlichem Professionalisierungsgrad vielleicht auch noch, auch ein bisschen die Übersicht zu behalten und ein bisschen, ja, am Schluss muss man so führen oder kontrollieren, auch die Finanzen, dass alles richtig abläuft. Wie hast du jetzt deine ersten Monate erlebt? Also gibt es ein Projekt, das du jetzt am liebsten würdest, schon jetzt starten und umsetzen?
Also ich bin begeistert vom Waschsalon. Ich bin wirklich begeistert von der Idee. Überall auf der Welt, immer wenn man in Urlaub geht, gibt es öffentliche Waschsalons mit Maschinen, wo ich Automatenwäsche machen kann. In jedem Touristenort gibt es sowas. Schweiz kennt das praktisch gar nicht.
Wir haben halt die Wäschküche im Keller, gell?
Und viele eben.
Ein Waschplan.
Genau. Viele Schweizer haben es halt im Keller, aber genau. Eben, ich sag mal, die in prekären Wohnsituationen leben, die auf der Straße leben, haben keinen Zugang zu sauberer Wäsche. Ich sag mal, das war so ein bisschen der Ausgangspunkt, der natürlich übers Café Jukka auch, ich meine, wir haben unser Büro in der Heringstraße 20, im Erdgeschoss ist das Café Jukka.
Für die, die es nicht kennen, was macht Café Jukka?
Café Jukka ist entstanden aus dem Rocker-Café mal mit der Idee, Menschen von der Straße zu holen, wie so ein zweites Wohnzimmer oder das erste Wohnzimmer, sage ich mal, für die, die halt eben kein Wohnzimmer haben, eins zu geben, wo man einfach sein kann, wo man Kaffee kriegt, aber eben kein trinken muss, eine Gesprächsmöglichkeit hat, aber einfach mal, sagen wir, auch im Warmen sitzt, seine Ruhe hat, eine Zeitung lesen kann oder eben tatsächlich ein Gespräch führen kann. Und das gibt es mittlerweile auch seit über 50 Jahren.
Also Kaffee einfach gratis bekommt? Also
man bekommt den Kaffee gratis, ja. Man bekommt auch, irgendwann Essen muss bezahlt werden, aber für einen sehr geringen Betrag. Und es muss keiner hungern, also die sich es nicht leisten können, kriegen auch sowas zu essen. Ist auch die Ausgabestelle Tischlein deck dich, Tafelausgabestelle. Das heißt, man hat mitten im Niederdorf so wie so ein Zentrum für Menschen, denen es nicht so gut geht. Und da war dann irgendwann, ist das so der Funke übergeschlagen mit der Idee, ja, wie ist denn das, wie sieht denn das aus mit Wäsche waschen? Und das hat eben nicht jeder und jede eine Waschküche im Keller, auch nicht in der Schweiz. Und dann, finde ich, ist der ganz besondere Punkt gekommen, dass man gesagt hat als evangelische Gesellschaft, wir wollen kein Sozialprojekt. Wir wollen nicht irgendwie, sagen wir, Pfarrer Siebert konkurrenzieren oder was auch immer, sondern wir wollen einen Waschsalon machen. Der sieht gut aus, der ist gut mit Großglaswänden, gut beleuchtet, sehr frisch, sehr ansprechend gemacht worden und ist offen für alle. Das heißt, es kommen Studierende hier von ETH, von der Uni, die Wäsche waschen. Die sagen, ja, ich bezahle 2 Wäschen, eine für mich, eine für jemanden, der sich's nicht leisten kann. Es kommen sehr viele Touristen, die eben aus anderen Städten, aus anderen Ländern das kennen. Mhm. Kann man auch googeln. Das heißt, wenn man irgendwo jetzt in Zürich ist, findet man den Waschsalon und zwar eben nicht als Sozialprojekt, sondern als Waschsalon. Bezahlt 5 Franken. Für die Wäsche und trocknen und trifft dann aber auf Menschen, denen es eben nicht so gut geht. Da Das heißt, wir haben wirklich Quartierbevölkerung, wir haben Studierende, wir haben Touristen, wir haben Obdachlose. Wir haben alles, was es gibt in diesem Waschsalon. Und das bringt was für beide Seiten. Also wenn die einen sehen, oh, da gibt es ja auch sehr arme Leute. Und die anderen sehen, oh, auch die anderen kommen ja als Kunde und als Kundin und gehen mit sauberer Wäsche. Die sind genauso wie ich. Mhm. Irgendwo. Und das finde ich, das macht was ganz Spannendes dort.
Nach dem Waschgang ist man näher beieinander.
Also ja, auf jeden Fall. Oder man sitzt da und meine, es gibt Leute, die kommen einfach nur, um ihre Ruhe zu haben. Die setzen sich dahin, gucken dann vielleicht 2 Stunden der Waschmaschine
meditativ.
Zu.
Meditativ.
Ja, das ist ja schön, wenn sich so einfach so dreht. Man muss nichts. Man kann, wir haben einen Computer, man kann Mails beantworten, Formulare mal ausfüllen, kriegt dabei Unterstützung. Wir haben Kaffee, es gibt was zu trinken und es sind alles Sozialarbeiterinnen, die dort arbeiten. Es gibt die Möglichkeit, miteinander zu reden und dann redet man halt über Gott und die Welt. Mhm. Und Arbeit, man kommt nicht zum Reden, sondern man kommt zum Wäschewaschen und man kommt als Kundin oder Kunde.
Und spannend habe ich gefunden, es gibt ja das, also jetzt so ein bisschen eingebürgert in Italien, vor allem eher im Süden, Il Caffè Sospeso, aufgeschobener Kaffee, dass du 2 zahlst und dann kommt der Nächste, der sich das nicht kann leisten kann. Und ja, habe ich es richtig gehört? Also man kann die Wäsche, also Studenten können 2 Wäsche zahlen und sagen für den Nächsten, der kommt, der sich die nicht kann leisten. Ja. Das ist noch eine tolle Idee.
Und jetzt seit einem guten halben Jahr, also das kam auch von den Menschen, die dann gesagt haben, oh gut, und die duschen am Bahnhof 12 Franken, kann man sich nicht leisten. Im Sommer könnte man theoretisch in den See oder in die Limmat gehen, aber dann hat man natürlich sein ganzes Gepäck irgendwo. Das heißt, das Bedürfnis nach Sauberkeit ist ja bei jedem und jeder da, kann aber nicht überall gleich befriedigt werden. Das heißt, wir haben die Personaldusche dann quasi umgebaut. Das ist jetzt Duschmöglichkeit für die kommen und das ist ein echter Run. Also es kommen wirklich ständig Menschen, die duschen wollen, die kriegen von uns das Handtuch gestellt, Duschmittel gestellt, das Bodentuch gestellt und haben einfach eine halbe Stunde Zeit, in einem abgeschlossenen Raum sich mal um sich und ihre Körperpflege zu kümmern und das Gepäck können sie eben stehen lassen, ohne dass dem Gepäck was passiert. Also es gibt Wartelisten für die Dusche, es gibt Terminvereinbarungen, wir desinfizieren natürlich danach die Dusche wieder. Und das wird jetzt sich weiterentwickeln. Und das ist vielleicht so ein bisschen evangelische Gesellschaft. Man fängt an, innerhalb von einem halben Jahr, sage ich mal. Also die Idee, von der Idee bis Eröffnung war ein knappes halbes Jahr. Das heißt, man hat irgendwie gesagt, ja gut, das kostet noch Geld und man muss das mieten. Das ist nicht in unserem Gebäude, sondern im Nachbargebäude. Man muss es umbauen. Und man hat dann angefangen und hat als Pilotprojekt Start-up begonnen, hat dann eben mit der Dusche aufgesattelt. Jetzt kommt bei uns an das Bedürfnis nach einer Art Bagagerie, dass man eben tatsächlich sein Gepäck irgendwo mal einschließen kann, mal lassen kann und eben auch ohne Gepäck durch die Stadt gehen kann. Also und frisch gewaschen, mit sauberen Kleidern, ohne Großrucksack und Zeugs, dass man einfach mal so frei und unbeschwert durch die Stadt gehen kann. Was wir problemlos können, was aber Menschen, die ihr ganzes Zeugs dabei haben, eben nicht können.
Und das ist etwas, was wir dann auch für alle anbieten. Also auch also Touristinnen und Touristen werden auch froh, sie können, bevor sie auf den Flughafen gehen, ihre Koffer noch einstellen und nach 2 Stunden das Dörfli flanieren. Also ist das, oder ist das jetzt etwas, wo man sagt, das braucht spezielle Klientel, die auf das angewiesen ist quasi?
Also da würde ich sagen, das ist eher spezielle Klientel, weil jeder, der als Tourist da ist, kann sein Gepäck auch im Hotel lassen. Das ist ja, ich meine, ist auch schon
oft gemacht. Es ist schon ein diakonisches Projekt.
Das ist nicht einfach tatsächlich ein diakonisches Projekt, wo wir jetzt Anfang des Jahres, ich meine, wir sind da am Überlegen, fragen, wie, was macht denn Sinn? Macht vielleicht auch Sinn, dass man irgendwo regelmäßig mal einen Coiffeur reinholt, weil gerade das ganze Thema Körperpflege hat ja nicht nur was mit Gesundheit zu tun und Sauberkeit, sondern auch was mit Würde, mit so einem Selbstwertgefühl. Und Und das ist für mich tatsächlich diakonisches Arbeiten. Mhm. Und wenn ich jetzt mal weiterspinne, so die 175 Jahre zurück nach vorne, gucke, warum nicht das irgendwann als Zweigwerk mit Filialen dargeboten Hand ist auch so entstanden. Das war hier in Zürich ein, ich sag mal, mit Telefon mit ein paar Freiwilligen und ist ja jetzt ein Riesenprojekt.
Ist national, oder?
Und ist jetzt national mittlerweile.
Also vielleicht gibt es dann in Genf und in Luzern und in Bern auch
einen Waschsalon. Ja, und ich meine, das braucht es überall. Das Thema ist ja nicht ein Zürich-Thema, sondern das ist ein Thema überall. Und warum nicht? Warum nicht als Zweigwerk? Und warum nicht dann irgendwann, wenn es, ich sag mal, diese Unterstützung der evangelischen Gesellschaft nicht mehr braucht, warum dann nicht die Selbstständigkeit? Und dann kommt vielleicht was ganz was anderes.
Und du würdest sagen, das ist quasi eben euer, du hast gesagt, man kennt Dachmarken nicht, aber das ist, wenn ich dir jetzt so zuhöre, quasi das Erfolgsgeheimnis, oder? Mhm. Dass man sagt, wir bleiben bewusst klein, dass wir eben nicht 3 Jahre lang müssen, Budgetverhandlungen führen, bevor wir so etwas ausprobieren können, sondern sagen, wir versuchen das und wenn wir nach einem Jahr merken, es kommt niemand in den Salon, dann machen wir ihn ganz still wieder zu und dann ist es halt das nicht gewesen. Und wenn wir sehen, das ist ein Bedürfnis und da gibt es Zweigstellen, dann lernt das Kind laufen und dann zieht der Jugendliche irgendwann aus.
Gut, das haben wir, glaube ich, alle so mal gemacht, dass wir irgendwann mal laufen gelernt
genau.
Und dann irgendwann ausgezogen sind.
Eben, aber es gibt ja auch so Werke, wo bewusst dann, wenn sie auch in der Öffentlichkeit sind und eben so ein Erfolgsmodell nicht gern ziehen lassen. Aber ich höre jetzt von dir, dass das durchaus bewusst ist, dass man sagt, wir haben die Agilität und die Schnelligkeit gar nicht mehr, wenn wir zu gross werden, oder? Da seht ihr auch raus.
Gut, wir sind eben auch, ich sag mal, doch eine relativ kleine Organisation. Wir können uns gar nicht leisten, gleichzeitig 5 große Zweigwerke zu unterhalten und zu begleiten und zu unterstützen. Also das ist vielleicht so der zweite Teil. Man hat ja immer auch irgendwie was mitgegeben. Also ich finde das jetzt so im Rückblick ein bisschen schade, dass das Spital Zollicker Berg, Diakoniewerk Neumünster, so quasi alle Gebäude, alle Flächen übertragen bekommen hat. Da hat ja einiges der evangelischen Gesellschaft gehört. Aber das ist
also so. Finanziell schade, findest du das?
Ich finde es, ja, ich würde mich freuen, wenn ich jetzt ein bisschen mehr finanzielle Spielräume hätte. Ja. Aber ich sag mal, das ist so. Es gab eine Zeit, gerade so in den Gründungsjahrzehnten, wo es sehr viele Legate gab, wo es auch, glaube ich, in Zürich sehr viele sehr wohlhabende Menschen gab, die gesagt haben, ja gut, Wohlstand kommt eben auch nicht von alleine und es ist eben auch so eine Verbindung zum Thema Verantwortung. Wenn ich irgendwo, meine Familie Escher ist ja nun wirklich bekannt, wenn ich dann auch viel Geld verdiene in dieser Stadt, dann habe ich auch ein Stück weit die Verpflichtung, einen Teil davon zurückzugeben an die, denen es eben nicht so gut geht. Das hat in den letzten Jahrzehnten natürlich ein bisschen abgenommen. Und deswegen ist natürlich, ja gut, also die evangelische Gesellschaft nicht gewachsen in den 175 Jahren, sondern man hat immer wieder auch Grundstücke verkaufen müssen, Gebäude verkaufen müssen, um tatsächlich so diese Arbeit machen zu können.
Wie geht es der evangelischen Gesellschaft denn jetzt?
Gut. Also ich finde, es geht uns gut. Wir haben 7 Liegenschaften, davon eben unter anderem die St. Anna-Kapelle. Ich sag mal, damit verdienen wir nun kein Geld. Aber,
nicht wirklich. Aber es ist ein schöner Ort.
Es ist ein schöner Ort, ja. Also
Flagship-Store, würde ich sagen.
Ein Denkmalschützender
Flagship-Store. Das war tatsächlich mal Idee. Es war tatsächlich. Okay. Es gab sogar Vorverhandlungen. Halt, man wollte die Kapelle in der Mitte trennen, also einen Zwischenboden und dann unten Flagship Store und oben Mission machen. Das ist dann und war sogar mit dem Denkmalschutz abgestimmt. Es gab die Baugenehmigung. Und ich sag mal, glücklicherweise ist das dann gescheitert irgendwann. Aus welchen Gründen auch immer. Das muss ich mal in einer ruhigen Minute recherchieren. Aber ich sage mal, aus den anderen 6 Liegenschaften kriegen wir so viel Ertrag, dass wir tatsächlich halt, ich sag mal, die Projekte, die wir haben, uns auch leisten können.
Mhm. Ja, und jetzt 175 Jahre Jubiläumsaktivitäten, die an diesem Wochenende werden stattfinden. Ja, gibt es irgendetwas, was du uns möchtest vorstellen?
Also ich freue mich, wenn alle kommen. Wir feiern tatsächlich jetzt am Sonntag in Großmünster mit der Großmünstergemeinde, mit Naturjodlern, mit allen Zweigwerken, ehemaligen, die eingeladen sind, unser Jubiläum.
Also große Klassenzusammenkunft.
Große Klassenzusammenkunft und das auch mit Menschen, die vielleicht in den letzten Jahren oder Jahrzehnten so ein bisschen den Überblick verloren haben, dass sie mal aus diesem, von diesem Baum als Frucht quasi hervorgegangen sind. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was uns erhalten bleiben wird. Weil Jubiläum, sag mal, ich hatte überlegt, machen wir mit vorbereitenden Veranstaltungen, mit nachbereitenden Veranstaltungen. Das erstmal kostet das viel Geld und zweitens mal verpufft es dann auch leicht. Aber ich merke, so in dieser Auseinandersetzung um die gemeinsame Geschichte sind viele gemeinsame Fragen auch aufgetaucht. Also ich habe seit Monaten jetzt einen hervorragenden Kontakt zu Neumünster, zum Diakoniewerk, die ja nun fast so alt sind wie wir, wo wir uns regelmäßig fragen, warum gibt's uns eigentlich noch? Was sind eigentlich die Erfolgsfaktoren? Und ich meine, ich habe so ein paar Ideen, und vielleicht machen wir irgendwann mal wirklich dann Klassentreffen, auch die Stiftung zum Glockenhaus oder die Mathilde-Escher-Stiftung oder wer auch immer, die Schulen, die Herberge. Was sind denn die Punkte, die dazu führen, dass man, obwohl sich, sag mal, die große Gesellschaft komplett verändert hat in diesen 175 Jahren, das Thema Sozialstaat, das Thema soziales Netz, man hat ja das Gefühl, man wird überall aufgefangen. Mhm. Und trotzdem gibt es uns noch, gibt es uns alle noch. Und trotzdem habe ich das Gefühl, es braucht uns auch noch. Mhm. Und das sind irgendwie so Dinge, wo ich finde, das geht so vom Jubiläum, strahlt so raus und wird uns die nächsten Jahre sicher begleiten.
Also du sagst, im reformierten Interview hast du gesagt, wir erfinden uns gerade wieder neu. Wenn wir vorher schauen und dann irgendwann 200 Jahre evangelische Gesellschaft gefeiert wird, wie sieht die EG dann aus?
Also ich hoffe, ich werde dann eingeladen und es gibt dann den Rollatorenparkplatz, dass ich da...
Und Waschsalon GmbH mit 20 Zweigstellen
kommt auch. Und Waffengeschäfte.
Und GmbH. Also ich habe das Gefühl, wenn man offenen Auges durch die Stadt, durch das Land geht, es gibt immer noch Themen und es gibt immer noch Fragen und Herausforderungen. Und ich meine jetzt... Vorgestern war in allen Zeitungen das Thema, der Bund stößt an die Grenze mit der Unterbringung von geflüchteten Menschen. Das Thema Flucht und das Thema, ja, wie schaffe ich das denn, ich sag mal, aus dem Administrativen heraus? Das eine ist ja wirklich ein administratives Thema, Asylverfahren, Sprache lernen, Kompetenzen irgendwo ausbauen. Man wird ja so von unterschiedlichen Stellen in Empfang genommen, aber das Thema, wie schaffe ich es denn in dem neuen Land eine neue Heimat zu finden, ich glaube, da haben wir auch noch Potenzial. Mhm. Und ich habe das in Deutschland relativ eng ja verfolgt, da war die große Diskussion, Syrien, Kriegsflüchtlinge, ja, die gehen ja wieder. Wenn der Krieg vorbei ist, gehen die zurück und da muss ich ja gar nicht investieren. Also, aber unsere Verantwortung, dass wir auch sagen, ja, gerade wenn die zurückgehen würden, also egal, ob sie nun zurückgehen oder da bleiben, wenn sie zurückgehen, kann ich denen ja was mitgeben, was es heißt, Demokratie. Und ich finde, da ist die Schweiz mit den demokratischen Formen, die hier entwickelt worden sind, wirklich exemplarisch. Was heißt das Gleichberechtigung? Was heißt das Miteinander unterschiedlicher Religionen, dass man eben den anderen so sein lassen kann, wie er ist, ohne ihn bekehren zu müssen und trotzdem sich nicht hinter irgendwas verstecken muss, sondern ich meine, wir leben in einer christlich geprägten Gesellschaft. Und das sind ja alles Ideen, die, wo wir, glaube ich, noch ganz viel Potenzial haben. Mhm. Also jetzt mal, um nur ein einziges Thema zu nennen, das Thema Armut, das Thema, was ich als eins der Hauptthemen für die Zukunft sehe, ist das Thema Vereinsamung im Alter, Isolation alter Menschen, die immer länger zu Hause leben wollen und auch sollen, aber natürlich zu Hause ein Stück weit vereinsamen. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, genug Themen, wo man mal nette Ideen, interessante Ansätze ausprobieren könnte und wo es eine evangelische Gesellschaft braucht, die sagt, ja gut, dann stecke ich da eben mal eine 500.000 rein und schau mal, nach 2 Jahren gibt's, war das sinnvoll, richtig investiert und wo, wer macht denn damit dann weiter? Oder macht man weiter, macht man nicht weiter?
Also, ja,
also in 25 Jahren, glaube ich, gibt es da durchaus auch noch was. Ich hoffe immer, vielleicht nicht mehr ganz so viel Armut, aber manchmal habe ich das Gefühl, uns ist noch gar nicht so ganz klar, wie viel Armut wir eigentlich in der reichen Schweiz haben. Das ist ja so ein bisschen so ins Bewusstsein gekommen, eben mit Corona, Genf, wo die Menschen angestanden haben, weil es irgendwo umsonst Lebensmittel gab. Und dann die Frage, ja, wo sind die eigentlich sonst alle gewesen? Ja. Und das sind ja keine Leute, die auf der Straße leben, sondern das sind Leute, wo ganz klar ist, 100 Franken mehr oder 100 Franken weniger kann einen Unterschied machen. Und da finde ich, ja, da gibt es noch einiges.
Auf jeden Fall. Ja gut, ich denke, das ist ein würdiger Abschluss. Und vielen Dank an denen, die zugelassen haben. Und ja, willst du noch etwas sagen, Felix, abschließend?
Ja, vielen Dank und alles Gute für die nächsten 175 Jahre der evangelischen Gesellschaft auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet nächste Woche, wenn es dann ein bisschen um ein kirchenpolitisches Thema geht und wir den Thomas Schuffelberger von der Pfarrerausbildung und Konkordat bei uns haben und ein bisschen darüber debattieren, so all den Knatsch, was es geben kann zwischen der Pfarrschaft und Kirchenpflege. Wird sicher ein gutes Stammtischthema zum debattieren. Ciao zusammen und alles Gute.
Okay. Vielen Dank.